Thank you. E fulminante Schluss hei bei der Uropféierung vu Watershed, de neue Vibraphonskonzerto vum Judd Greenstein, den de Pascal Schumacher hei interpretéiert huet an der Philharmonie. Mam mat de Lützebuer Philharmoniker ënner der Leitung vum Teddy Abrams an mir war droen hei live ze summe mam SR Kultur an Maria Gutierrez ass bei mir.
Christoph Mirkes an meiner Seite in der Luxemburger Philharmonie. Das war auch eine Uraufführung, Watershed, des US-amerikanischen Komponisten Judd Greenstein mit dem Luxemburger Vibraphonisten Pascal Schumacher und den Luxemburger Philharmonikern unter der Leitung von Teddy Abrams.
Ja, also kommen ein paar Jahre raus auf die Bühne. Ein großen Applaus für den Pascal Schumacher natürlich. Und, ja, man kann gespannt sein. Ich glaube, der Komponist ist ja auch im Saal. Wahrscheinlich wird er auch auf die Bühne jetzt raufkommen. Der Dirigent Teddy Abrams sucht ihn schon im Publikum.
Und ja, Pascal Schumacher bittet ihn auf die Bühne und da kommt er.
Ja, wir haben die drei Sätze gehört. The seeming permanence of rivers, the river takes and the river gives. And Water Finds a Way. Das sind die drei Sätze des Vibraphonskonzertes gewesen.
Judd Greenstein in einem beigen Anzug mit großem, mächtigem Bart verbeugt sich an der Seite von Pascal Schumacher und Teddy Abrams. Viel Beifall für sein wirklich wunderschönes Stück. Sehr beeindruckend natürlich auch immer, wie Pascal Schumacher das Vibraphon bedient, spielt.
Ja, wie ein Perkussionsinstrument so virtuos, solistisch dargestellt wird. Ne? Ja, die Pause beginnt jetzt. Nachdem wir nun beide Uraufführungen gehört haben des heutigen Abends, live hier auf SR Kultur und auf Radio 100,7 sowie Opus 100,7, ja, lassen wir eigentlich auch noch die Komponisten selber und auch die Solisten zu Wort kommen. Ich hatte die Gelegenheit, vor dem Konzert mit allen vier beteiligten Musikern zu sprechen und mehr Details über die Entstehung, die Zusammenarbeit und auch die Vorbereitungen zu dieser Uraufführung hier zu erfahren. Von beiden Doppelinterviews werden wir jetzt jeweils eine etwas kompakte Fassung hören. Die kompletten Interviews kann man auf www.opus.radio finden. Wir fangen an mit dem Gespräch zum ersten Werk des heutigen Abends. Das war Euphonia's Voice, also das Euphonium-Konzert. Marco Pütz und Philipp Schwarz, ihr gemeinsames Projekt als Komponist und Interpret heißt Euphonia's Voice. Das ist ein Konzert für Euphonium und sinfonisches Orchester. Euphonia kann man aus dem Griechischen unter anderem auch mit Wohlklang übersetzen. Marco Pütz, vielleicht die erste Frage an Sie. Gab es in Ihnen eine besondere Faszination, um im Auftrag für die Luxemburger Philharmonie ein Konzert ausgerechnet für Euphonium zu schreiben?
Ja, ganz bestimmt. Also der Auftrag lautete ja, es sollten Konzerte geschrieben werden für weniger bekannte oder weniger gängige Instrumente, die man nicht jeden Tag im Konzertsaal hören kann. Und weil wir schon länger die Idee hatten, etwas für Philipp, für sein Instrument, das Euphonium, zu schreiben, war dann die Idee schnell geboren, ein Euphonium-Konzert zu machen. Und auf den Wohlklang angesprochen, das freut mich sehr. Es ist nämlich so, dass ja meine Art und Weise zu schreiben nicht jetzt gerade recherchierte Avantgarde ist, aber das mache ich ganz bewusst nicht. Ich bin immer auf der Suche auch nach Instrumentationen, nach schönen Orchestrationen für meine Werke, aber sie klingen halt, so wie mir immer nachgesagt wird und auch in den Kritiken steht, für jeden zugänglich. Und so sollte auch dieses Stück sein. Und weil es, ich würde mal sagen, hunderte, wenn nicht mehr Stücke gibt für Euphonium, wo es nach dem Motto immer höher, immer lauter, immer schneller geht, wollte ich einen Gegensatz dazu machen. Es ist wohl auch viele Technik drin, es ist auch bestimmt nicht einfach zu spielen, aber es sollten auch viele gesungene Passagen im Stück enthalten sein, wo das Instrument eine wirkliche Stärke, den schönen sanglichen Ton zeigen kann. Und das war mir wichtig. Deshalb auch der Name.
Und der zweite Satz heißt ja auch Kantilene, also ist ja so wie ein Gesang quasi. Philipp Schwarz, was wäre denn sehr virtuos für ein Euphonium oder womit kann es glänzen in einem Konzert?
Also ich glaube, ein Euphonium ist von Haus aus sehr nah, der Klang des Euphoniums ist sehr nah an der menschlichen Stimme. Deshalb auch wahrscheinlich der Name Euphonium mit dieser griechischen Referenz zur Stimme und zum Gesang und zum Wohlklang, zum Klang. Womit ein Euphonium glänzt, sind oft die cantabile, gesungenen Passagen, aber auch Technik. Das Euphonium hat seinen Ursprung in dieser Form, wie das Instrument sich jetzt in der zweiten Hälfte des 19. und dann des ganzen 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Den Ursprung wirklich in der Brassband-Tradition der britischen Inseln. Und da wird sehr viel auch auf Technik und technische Virtuosität gepocht. Also sehr schnelle Artikulation und sehr virtuose Passagen, auch von der Fingerfertigkeit her.
Vielleicht für die Zuhörer, die nicht genau wissen, was ein Euphonium ist, wie würden Sie es beschreiben?
Ein Euphonium ist eine Tenortuba. Im deutschsprachigen Raum wird dieses Instrument oft Baritonhorn genannt oder Bariton. Tenorhorn ist eine etwas kleinere Version davon, aber die Entstehung und die Geschichte eigentlich der Entwicklung der Tubenfamilie hat mit sich gebracht, dass in fast jedem europäischen Land das Euphonium oder die Tubenfamilie einen anderen Namen hat.
Und Marco Pütz, wenn wir einen genaueren Blick auf Euphonia's Voice werfen, dann haben die ersten beiden Sätze spanische Titel, nämlich Intrada und Cantilena, und der dritte Satz heißt Tanz, hat also eine deutsche Bezeichnung. Gibt es dafür eigentlich einen besonderen Grund?
Ja, das habe ich nicht bewusst gemacht, eher spontan. So entschieden, der erste Satz einfach Intrada, der Anfang, das Instrument, das Orchester fängt an, das Instrument fängt an zu spielen. Man hört es zum ersten Mal, der Klang.
Als Introduktion sozusagen.
Als Introduktion, und man wird verwandt beim Zuhören mit dem Instrument. Man vertieft sich in den Klang und das Zusammenspiel zwischen Euphonium und Orchester. Und dann war mir eben im zweiten Satz sehr wichtig, eben wie ich schon sagte, den Klang in den Vordergrund zu stellen. Eine ganz einfache gesungene Cantilene von der Oboe vorgestellt, von Euphonium übernommen und dann nachher nach einem kleinen Aufbau oder mit einer Blechbläserpassage klingt das dann wieder ab und das Euphonium übernimmt wieder diese Passage dann mit Glockenspiel dazu. Und dann eben im dritten Satz dachte ich mir, es muss irgendwie etwas Tänzerisches sein, um auch die Leichtigkeit in den Artikulationen und in den schnellen Passagen in den Vordergrund zu stellen. Und da käme so ein Tanz in Achteltaktarten vermischt mit Vierteltaktarten gut.
Philipp Schwarz, Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie das neue Repertoire für das Euphonium fördern wollen. Gibt es schon neue gemeinsame Projekte?
Gemeinsame eigentlich noch nicht. Also die Idee, um nochmal auf die Entstehung zu sprechen zu kommen, meine Idee war eigentlich, eine CD aufzunehmen mit neuem Solorepertoire für Euphonium von luxemburgischen Komponisten. Das war eigentlich die Idee, und mein erster Ansprechpartner war Marco Pütz. Wir sind eigentlich ein sehr junges Soloinstrument, emanzipiert in Sachen Repertoire eigentlich erst seit den 70er Jahren. Das heißt, wir haben jetzt mal das erste Konzert für Euphonium mit Brassband ist von 1972. Das heißt, wir sind erst 50 Jahre alt sozusagen als emanzipiertes Soloinstrument. Und Originalkonzerte mit Sinfonieorchester gibt es sehr wenig. Euphonia's Voice macht schon einen unglaublich riesigen Eindruck in der globalen Euphonium-Szene.
Wir haben vorhin hier in der Luxemburger Philharmonie also einen neuen Meilenstein im Euphonium-Repertoire gehört, so der Luxemburger Solist Philipp Schwarz im gemeinsamen Interview mit dem Luxemburger Komponisten von Euphonia's Voice, Marco Pütz. Das ganze Gespräch finden Sie auf www.opus.radio. Wir waren in der ersten Konzerthälfte Zeugen einer weiteren Uraufführung, nämlich von Judd Greensteins Vibraphon-Konzert. Der Solist war der Luxemburger Interpret Pascal Schumacher, und auch mit Ihnen hatte ich vor dem Konzert, nämlich gestern, über deren erste Zusammenarbeit für das heutige Konzert gesprochen.
Judd Greenstein and Pascal Schumacher, Watershed is the title of the vibraphone concerto that you, Judd Greenstein, wrote and you, Pascal Schumacher, performed. So what will we have heard after listening to the premiere?
Well, we heard a vibraphone concerto, but it's a metaphor. In fact, it's two metaphors at once. A watershed is a system of water movement. So it's basically the area where water drains. Rain falls, it leads into streams. Those streams lead into larger streams. They lead into rivers. Those lead into larger rivers. And the river eventually runs into the sea. And so whatever that system is, where gravity pulls water into a pool of unified collection, that's called a watershed. And those change over time. But they change in ways that we often can't perceive, where there are little movements and changes in the current pattern. And then all of a sudden, they change quickly. So they change with storms and hurricanes and things like that. And so the piece is based on that idea, but it's a metaphor really for what to me is most important, which is the way that human systems of social organization change. And they change in the same way. They change imperceptibly underneath our vision, all around us, all the time. And then suddenly huge events change them in ways that are very dramatic and easy to see. And for us in the United States, I'm American, that's what's been happening in our country in these very visible and destructive ways. And suddenly these systems that we thought were stable are completely changed under our feet. And so I was inspired while I was writing this piece to think about how do we hold that idea and then how do we actually take advantage of that in the sense that we have the power to change our systems just as quickly, but in the other direction. And so this piece is inspired by Pascal as a player, but it's also inspired by the idea of taking control of our systems, of human organization, modeled from this metaphor of how water systems change themselves.
Pascal Schumacher, have you actually been somewhat involved in the compositional process? Because as we just heard now, you have been one of the main sources of inspiration to the composer.
I know that in the first moment he was listening, Judd was listening a lot to things that I did in the past. I could feel that very strongly when I started receiving the first scores and starting playing things. I could recognize little patterns. I could recognize a sound that is, and also harmonically, a sound that is very close to mine. At the same time, I don't know exactly what comes from what he has listened to. And at the same time, when we were choosing to eventually wanting to do this with Judd, I mean, he was my first choice because he is a composer who has a musical language that really speaks to me and that I feel there are a lot of connections anyway. So it's been a mixed thing how it came together in the first moment. And in the second moment, I did not receive one final version, and that's what I have to play. No, we were still working on it, and I was trying out things and making him little suggestions or giving him some ideas of mine that he would develop in his own way. And there were some really beautiful exchanges happening, and it felt like a real collaboration.
So you've actually already known what the other one's music was like before you actually worked together. But when did you actually meet then for the first time?
That was on Thursday morning in the Philharmonie for the first rehearsal.
Huh? Wednesday.
It was Wednesday. Yeah. Wednesday morning.
So literally this week.
This week.
Yeah. And now when we have another look at your vibraphone concerto, with actually the same idea with water and with the rivers actually expanding and narrowing down again, would that also have worked with another instrument other than the vibraphone?
It's an interesting question. There's obviously ways that it could, but there's something about the vibraphone. It's one of my favorite instruments in the right hands. Pascal's being among those hands. There's something about it where it can both very clearly be the solo projector of an idea and also be a kind of fluid accompanimental participant in even an orchestral landscape. And I think that idea of Some ideas are about interacting with the orchestra as kind of an even, equal participant, and some are part of a much more soloist versus ensemble relationship. That's more striking in the vibraphone, not just because of its sonic quality, but also because the vibraphone is not an orchestral instrument. I mean, it appears in the orchestra, but if it were a clarinet or a violin, you don't have the same relationship. A violin, in order to be the soloist in a violin concerto, has to be constantly saying, I am the soloist, I'm the soloist, right? I'm not part of that section. Whereas there's not a vibraphone section in this piece. I didn't write for percussion. I didn't have another vibraphone in the ensemble. And even so, even when there is percussion, it's just one of many different sounds that that section is making. And so there's something about the vibraphone that already, in a very laid-back way, can be its own instrument. And that means that it can kind of move in and out of the orchestral fabric in a way that an orchestral instrument acting as a soloist can't. So it lends itself to this idea of both being sort of part of the system, but also something that can motivate change from outside the system.
Pascal Schumacher, you are improvising your cadenzas in the concerto. How did you actually make sure that they fit in perfectly into what Judd Greenstein actually wrote?
Well, people know that we record this interview before the concert. Huh? Mm-hmm. So probably what people just heard is something that was mainly, of course, inspired by the whole process that I had together with Judd, and knowing also his music and knowing quite well now this concerto, combined with the acoustics of the Philharmonie, this room who really sounds amazing. Plus maybe this new effect that I have since 2 days, a brand new vibraphone that really sounds very, very special, as maybe you heard on the recording. So it's a mix of the three of them, and that's when I hope magic happens.
Und bei dieser Magie waren wir heute Abend live mit dabei, auch aus diesem Gespräch mit dem Komponisten Judd Greenstein und dem luxemburgischen Vibraphonisten Pascal Schumacher haben wir nur einen Ausschnitt hören können. Das ganze Gespräch finden Sie in der Mediathek auf www.opus.radio. Sie hören SR Kultur und Radio 100,7 sowie den Online-Klassik-Sender Opus 100,7. Das Motto der heutigen gemeinsamen Live-Übertragung aus der Luxemburger Philharmonie ins Saarland und ins Großherzogtum lautet Bernstein in Luxemburg, so der offizielle Titel. Und nach der Pause wird dann auch die zweite Symphonie Bernsteins mit dem Titel The Age of Anxiety zu hören sein. Bis es soweit ist, hören wir noch Bernsteins Dirigierkünsten als Interpret zu. Hier mit dem Boston Symphony Orchestra im zweiten Teil mit dem Porträt Gretchens aus der Faustsymphonie von Franz Liszt.
Wir sind jetzt zurück aus der Pause von unserer Live-Überdrohung hier in der Philharmonie und damit begrüßen wir euch ganz herzlich an der zweiten Halbzeit vom Konzert mit dem Titel Bernstein in Luxemburg. Schau doch endlich ja, den Titel angelesen heute Abend, weil an den ersten Teil hat sich am Anfang darum gedreht, dass wir zwei Uropführungen hören haben mit drei Lützebäuer Musiker. Da war ein Euphoniumskonzerto dabei, Euphonia's Voice von Marco Pütz. Und dann auch noch Watershed, den neuen Vibraphonskonzerto von Judd Greenstein. Und wir haben den Philipp Schwarz und den Pascal Schumacher als Solisten hören, also die zwei Lützebäuer. Und wir waren nicht allein live dabei. Wir überdrohen zusammen mit dem SR Kultur und meine Co-Moderatorin als extra von Saarbrücken hinkommen für die Deutsch-Kommentare. Das ist Maria Gutierrez. Ja, willkommen zurück in der nach der Pause, Maria.
Hallo, Christoph Mirkes von Radio und Opus 100,7 zurück, live in der Philharmonie. Ein Riesenaufbau auf der Bühne, neben einem Klavier, eine Celesta, Schlaginstrumente, Pauken, alles nach vorne an den Bühnenrand gebracht. Das lässt Spannung erwarten auf das Werk, das jetzt kommt, von Leonard Bernstein, denn der Abend ist auch überschrieben, Bernstein in Luxemburg.
Ja, schaut den Motto eben endlich angelesen. Berliner, Lützebäuer Philharmoniker interpretieren das Werk in der musikalischen Leitung vom nach jungen Dirigent Teddy Abrams. Aber nicht so ein Werk, es handelt sich um die zweite Sinfonie von Leonard Bernstein. Die hat auch einen Titel, die heißt The Age of Anxiety. Und ich fand es doch ganz gut, dass dann gerade ein amerikanischer Dirigent dirigiert, noch ziemlich jung, den Teddy Abrams. Als Erdandrissisch Joal. Und auch das nach einem Solo-Part dabei, auch für das Piano. Das ist ein dritter Solist, den das ja nicht von Lützebüsch mehr aus dem Ausland angereist hat, das den Inon Barnatan.
Ein israelischer Pianist, der inzwischen in den USA lebt. Für die zweite Sinfonie, The Age of Anxiety von Leonard Bernstein. Und der Dirigent Teddy Abrams möchte sich gleich noch mit einer kleinen Rede ans Publikum wenden über die amerikanische Musik an sich und überhaupt. Das Werk jetzt von Bernstein ist 1948-49 komponiert, eine Tondichtung nach dem Gedicht von W.H. Auden, ein Gedicht, das den Pulitzerpreis gewonnen hat. Bernstein betrachtet es als eines der erschütterndsten Beispiele purer Virtuosität in der Geschichte der englischen Poesie, faszinierend und haarsträubend zugleich. Ein 80-seitiges Gedicht, das von vier einsamen Fremden handelt, die sich in einer New Yorker Bar während des Krieges treffen und den Abend damit verbringen, über ihr Leben und die menschliche Existenz nachzudenken. Die wesentliche Linie des Gedichts und der Musik ist die Aufzeichnung unseres schwierigen und unserer schwierigen problematischen Suche nach Glauben, so erklärt es Bernstein selbst. Da er sich stark mit dem Gedicht identifiziert hat, schreibt er seine Sinfonie für Klavier und Orchester und bemerkt dazu, dass der Pianist einen fast autobiografischen Protagonisten auf der Suche nach Sinn und Glauben verkörpere.
Ja, der Pianist Inon Barnatan, als er gerade auf die Bühne kommt, zusammen mit Teddy Abrams, dem Dirigent. Und der Pianist verneigt sich vor dem Publikum, von dem er mit einem großen Applaus begrüßt wird.
Beautiful concert hall with your phenomenal orchestra here, this extraordinary group of musicians. I'm sure you all know how lucky you are to have such an orchestra in Luxembourg, and we're so honored also to share this particular piece of music, Bernstein's great second symphony, The Age of Anxiety, based on Auden's poem. It's a poem that asks us to search for faith and meaning and identity in the most fraught and difficult times. It was set during World War II. And sadly, for the human condition, the setting and the world in which this poem lives applies as much to today as it did when Auden and then later Bernstein imagined it. Bernstein spent his entire life searching for faith in music. He truly believed that the entire global community was connected. And he thought that the way in which we were connected is through art, through music. And he constantly expressed that everywhere that he went. He was one of America's greatest
just individuals, certainly one of our greatest artists, but if ever there was an ambassador for what our country could be, it was Leonard Bernstein. Bernstein was a great friend of John F. Kennedy, and Kennedy spoke about the arts on several occasions. In one speech, he reminded artists to be true to themselves, to be uncompromising and unflinching in their assessment of the world and all of its problems and all of its challenges. He said that, as the President of the United States, to artists, that they should be critical of the things that they see, and they should speak up when they see something that deserves to be called out. He later reminded people, strikingly, that when nations and empires decay, as they inevitably do, the thing that they are left with is their art. He said this as the President of the United States. It's remarkable. And I think that he believed that artists like Leonard Bernstein were the people to best represent what America can and should be. And in that spirit, at a moment like this, we want to offer this music as a reminder of the spirit and the ideals that come from our country. And there is no stronger piece, I think, to represent those ideals than Bernstein's Age of Anxiety. So we hope you very much enjoy this work. As I said, it's been an honor to present it with these extraordinary musicians on stage. Thank you very much.